Menschenrechte nachgefragt. Der Interview-Podcast der politischen Meinung und der Konrad-Adenauer-Stiftung. Heute mit...
Mein Name ist Ralf Willinger. Ich komme von der Kinderrechtsorganisation Terre des Hommes. Hat ihren Sitz in Osnabrück, wo ich auch seit 2007 lebe. Da habe ich angefangen, bei Terre des Hommes zu arbeiten. Als Referent für Kinderrechte. Ich habe auch einen Schwerpunkt. Mein Schwerpunkt ist die Arbeit mit Kindern in bewaffneten Konflikten, humanitäre Hilfe, Friedensarbeit. Und das in verschiedenen Ländern wie Kolumbien, Brasilien, aber auch Irak, in Asien. Und von meinem Hintergrund her bin ich Journalist und ausgebildet in internationaler Zusammenarbeit. Arbeit und reise ab und an auch in die Länder und freue mich sehr über die Einladung.
Herzlich willkommen, lieber Ralf, bei der Konrad-Adenauer-Stiftung im Podcast Menschenrechte nachgefragt, der politischen Meinung und der Konrad-Adenauer-Stiftung. Wir haben heute den ersten auf Kinderrechte fokussierten Podcast mit dir und ich finde das Thema selber sehr, sehr spannend. Wir feiern 2023 ja 75 Jahre allgemeine Erklärung der Menschenrechte. Die UN-Kinderrechtskonvention trat aber erst 1990 in Kraft. Inzwischen sind aber 196 Staaten beigetreten. Warum kam das Thema Kinderrechte erst so spät auf die internationale Agenda und was hat sich durch die Kinderrechtskonvention für eure Arbeit als Kinderrechtsorganisation verändert in den letzten 33 Jahren?
Ja, also die Kinderrechtskonvention ist schon ein ganz wichtiger Meilenstein für uns. Es ist eigentlich die Grundlage unserer Arbeit, kann man sagen. Terre des Hommes Deutschland ist 1967 gegründet worden während des Vietnamkriegs. Da gab es die Kinderrechtskonvention eben noch nicht. Vorher waren die Kinderrechte natürlich auch irgendwie in den Menschenrechten verankert, aber eben nicht so sichtbar. Und ich denke, das ist auch der Grund, dass man am Anfang die Kinderrechte unter Menschenrechten subsumiert hat und dann irgendwann gemerkt hat, das sind aber schon besondere Rechte. Kinder müssen besonders geschützt werden, müssen auch besonders eingebunden werden, auch was Partizipation angeht und Mitspracherechte. Und das hat halt gedauert. Ne? Und für uns ist das, ist diese Konvention einfach sehr wichtig, weil das einfach ein Rückenwind für unsere Arbeit ist. Wir können mit den UN-Mechanismen, die es dazu gibt, arbeiten. Mit dem UN-Kinderrechteausschuss zum Beispiel ist ein ganz wichtiger Partner für uns. Aber auch die Sonderbeauftragten der Vereinten Nationen. Also für uns ist das einfach die Verankerung unserer Arbeit und die Grundlage, auf der wir auch unsere Lobbyarbeit vor allen Dingen machen.
Menschenrechte sind ja für Deutschland relevant, Kinderrechte, aber auch international. Und ihr seid auch sowohl in Deutschland als auch international aktiv. Kannst du Gemeinsamkeiten und Unterschiede eurer deutschen und internationalen Arbeit skizzieren?
Ja, also wir haben, der Schwerpunkt von Terre des Hommes ist eben die Arbeit für Kinder und Jugendliche und auch Mädchen und Frauen. Traditionell, sage ich mal, wie gesagt, im Vietnamkrieg gegründet, war die Arbeit am Anfang eben wirklich ein Ausfliegen der Kinder aus dem Vietnamkrieg nach Deutschland und dann hier eben im Krankenhaus behandeln und teilweise auch Adoptionen vermitteln und so weiter. Dann ging die Arbeit sehr stark ins Ausland, in Lateinamerika auch und Asien und Afrika, wo dann in Projekten vor Ort, mit Partnern vor Ort eben gearbeitet wird, bis heute. Das ist auch ein Grundprinzip, dass wir keine Leute haben, die jetzt direkt bei uns angestellt sind und die Arbeit machen, sondern das sind Organisationen vor Ort. Das sind in der Regel dann auch Leute aus den Ländern, was den großen Vorteil hat, dass man eben dann, die kennen sich aus, ne, die wissen die Situation der Kinder ganz genau, die sind meistens sogar aus den Gemeinden oder aus den Regionen, wo sie arbeiten. Ja, das ist eben auch der Schwerpunkt der Arbeit und dann gibt es die Arbeit in Deutschland, die war von Anfang an auf die Flüchtlinge fokussiert, weil natürlich auch Flüchtlinge aus diesen Ländern, je nachdem wie nah sie sind, ne, aber wir arbeiten in Afghanistan, im Irak, in Nordafrika auch zum Teil, in Mali, Burkina, kommen natürlich auch hier nach Deutschland und Europa und deshalb war diese Flüchtlingsarbeit auch von Anfang an Schwerpunkt bei Terre des Hommes und natürlich jetzt auch der Ukraine-Krieg beispielsweise, sodass man also da eine direkte Verbindung hat. Aber wir sind keine Kinderrechtsorganisation, die jetzt für Kinderrechte stark in Deutschland arbeitet, auch. Aber da haben wir ja Kollegen, die das auch sehr gut machen. Das ist unser Schwerpunkt, ist die Auslandsarbeit und Flüchtlingsarbeit.
Ihr habt ja seit dem Jahr 2000 einen sehr partizipativen Ansatz, sodass eure Partnerorganisationen auch an eurer Strategie mitwirken dürfen, die alle 5 Jahre neu festgesetzt wird. Die letzte Strategie läuft in diesem Jahr aus, also 2018 bis 2023, die neue dann 2024 bis 2028. Was bedeutet das für die praktische Umsetzung und auch tatsächlich für die Erarbeitung der Strategie, dass ihr diesen partizipativen Ansatz jetzt die letzten 23 Jahre habt?
Das ist sehr wichtig für unsere Arbeit, weil das auch die Verankerung bedeutet. Also das heißt, man muss sich das so vorstellen, wir haben alle 5 Jahre eine Konferenz, sogenannte Delegiertenkonferenz, wo ich auch dieses Jahr Delegierter für einer Delegierten der Mitarbeiter war. Und dann gibt es aber auch die Delegierten der Projektpartner, der Jugendlichen und auch unserer Ehrenamtlichen. Die sind auch sehr wichtig für unsere Arbeit und die haben ja die Organisation auch gegründet. TADESOM ist eine Bürgerbewegung, die am Anfang nur ehrenamtliche Mitarbeiter hatte. Da kommen alle zusammen, das sind über 40 Delegierte, die dann Dinge, die schon vorher natürlich auch zum Teil vorbereitet wurden, diskutieren. Zum Beispiel ging es darum, wie führen wir das Thema Kinderrechte und Umwelt weiter, das Thema Flucht, das Thema Kinder- und Waffenkonflikten und Frieden, Kinderarbeit. Das sind alles Themen, die dann da diskutiert werden. Und dann werden diese Schwerpunkte für die nächsten 5 Jahre festgelegt. Und vorher gibt es in den Regionen schon Diskussionen auch mit den Leuten vor Ort, wo auch wieder 40, 50 Leute, auch viele Kinder und Jugendliche mitmachen, die das vorbereiten, sodass wir dann sicher sein können, gut, diese Schwerpunkte sind wirklich wichtig für die Leute vor Ort auch. Und alle wesentlichen Akteure von TADESOM haben da mitgewirkt. Also es ist ein sehr basisdemokratischer Ansatz auch, den wir da versuchen durchzuführen.
Kannst du uns schon verraten, wie die Ziele für 2024 bis 2028, wie die aussehen werden? Habt ihr da schon Vorstellungen, welche Schwerpunktthemen ihr setzen möchtet?
Ja, das ist ja jetzt ganz neu. Also die Konferenz war im Juni und da sind die Ziele beschlossen worden. Also ein Ziel geht es um Lebensperspektiven und Bildung ganz stark für Kinder und Jugendliche. Also nicht nur schulische Bildung, auch berufliche Bildung. Und dabei auch Schutz vor Gewalt, also gerade auch Kinder, die Gewalt erfahren mussten oder stark durch Kinderarbeit ausgebeutet wurden, dass die dann eben in den Projekten auch über Hilfsprogramme und Bildungsprogramme auch wieder Fuß fassen können und auch eine Lebensperspektive bekommen. Dann das Thema Flucht und Migration weiter, das ist eine Weiterführung auch. Es sind alles im Prinzip Weiterführungen, aber nochmal mit Konkretisierungen dann für die 5 Jahre. Dann haben wir weiter das Thema Kinderrechte und Umwelt, Recht auf gesunde, saubere und nachhaltige Umwelt von Kindern. Und das 4. Thema, ein Schwerpunkt auch auf das Thema Gender-Themen und Gleichberechtigung, gleiche Rechte für alle Gruppen, unabhängig vom Geschlecht sozusagen.
Ihr werdet ja nicht nur von Spendern, privaten Spendern unterstützt, sondern erhaltet auch Mittel aus dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung und auch aus dem Auswärtigen Amt. Da gibt es Förderrichtlinien und es gibt vor allen Dingen auch eine neue feministische Außen- und Entwicklungspolitik. Inwieweit beeinflusst das eure Agenda?
Das geht sehr gut mit der TADESOM-Arbeit zusammen, finden wir, weil das eigentlich auch schon die Idee hinter der feministischen Außenpolitik und Entwicklungspolitik, das sind Grundsätze, die TADESOM eigentlich auch so schon lange versucht zu verankern und zu fördern. Also zum Beispiel auch der Gedanke, eben Frieden zu schaffen, Gewaltfreiheit, eben Gleichberechtigung der Geschlechter und gleiche Rechte für alle. Das sind ja alles Themen, die auch stark in einer Kinderrechtsorganisation einfach, wie TADESOM sie ist, eben verankert sind. Und deshalb sind wir da sehr froh drüber, dass das so jetzt proklamiert wird. Man muss aber dazu sagen, es muss nicht nur proklamiert werden, es muss dann auch umgesetzt werden. Das ist ja generell so in der Politik. Da versuchen wir natürlich jetzt auch entsprechend diese Schwerpunkte auch zu verankern. In den Projekten beispielsweise, die du angesprochen hast, Oliver, mit dem BMZ, da geht es eben sehr stark zum Beispiel auch um Förderung von Mädchen, ne? Schutz auch von Mädchen, Schutz vor sexueller Gewalt zum Teil, aber auch eben Förderung beruflicher Perspektiven, was ich schon gesagt hatte, und auch in bewaffneten Konflikten dann speziell auch zum Beispiel Schulen schützen. Also das sind alles Themen, wo man dann auch jetzt wirklich versuchen muss, das auch in der deutschen Außenpolitik zu verankern. Also die deutsche Außenpolitik ist natürlich, hat die Kinderrechte schon auf dem Schirm, würde ich jetzt mal so salopp sagen. Aber das ist ausbaufähig. Also es ist immer noch, Kinderrechte sind immer noch auch so ein bisschen erst auf den zweiten Blick sichtbar. Wir haben ja auch die Debatte Kinderrechte ins Grundgesetz, da sieht man das auch. Und entsprechend freuen wir uns, wenn jetzt bei dieser feministischen Außenpolitik auch die Kinderrechte mit stark dabei sind. Die sind da mitgedacht, aber dass sie auch wirklich stark sichtbar sind und stark gefördert werden, bis hin zu Budgets und so weiter.
Wie die Konrad-Adenauer-Stiftung, so seid ihr auch ihr Mitglied im Forum Menschenrechte, eine von 53 Mitgliedsorganisationen. Und es gab zwischen dem Forum Menschenrechte und der Außenministerin vor kurzem einen Austausch. Und auch TADESOM hat dort verschiedene Forderungen vorgetragen. Kannst du beispielhaft sagen, welche Forderungen für euch in dem jüngsten Gespräch mit der Außenministerin besonders relevant waren?
Ja, beispielhaft. Also wir haben Forderungen auch zu bestimmten Ländern formuliert, wie Kolumbien oder Brasilien oder Myanmar. Und bei den thematischen Forderungen ging es auch stark um das Thema Kinder in bewaffneten Konflikten und humanitäre Hilfe. in der humanitären Hilfe, wo das Auswärtige Amt ja sehr aktiv ist, auch viele Projekte fördert, ist es wichtig, dass es eben eine sogenannte Lokalisierung gibt. Das ist auch ein Stichwort, was da auch diskutiert wird auf Fachebene. Das heißt, dass eben vor allen Dingen geguckt wird, dass die lokalen Leute eingebunden sind in die humanitäre Hilfe, in die Nothilfe und nicht Leute von außen kommen und dann irgendwelche Schwerpunkte festlegen und umsetzen, bis hin dazu, dass man die auch wirklich als Durchführende und Mitarbeiter, die Organisationen vor Ort auch in die Beratung mit einbezieht, was überhaupt gemacht wird. Also das ist auch ein Anliegen, was auch die Leute aus den Regionen ganz stark formulieren, weil bei Nothilfe dann es doch manchmal den Effekt gibt, dass Leute von außen kommen und dann 2, 3 Notprogramme machen und dann wieder weg sind, und das hilft den Leuten. Es muss dann auch eine gewisse Nachhaltigkeit geben, und das war zum Beispiel ein Thema, wo wir auch mit dem Auswärtigen Amt schon länger im Gespräch sind, was das Auswärtige Amt auch durchaus sieht und wo wir versuchen dann, das möglichst gut mit unserer Arbeit zu verbinden.
Auch das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit zählt zu euren Gebern, und ihr hattet vor 2 Jahren bereits einen Kommentar zum Lieferkettengesetz dem BMZ sozusagen übermittelt. Wie ist eure Erfahrung als zivilgesellschaftliche Organisation mit auch politischen Forderungen, wenn es um die tatsächliche Einbindung im Auswärtigen Amt, im BMZ, ja, bei solchen politischen Prozessen geht, bei so einer Etablierung eines neuen Lieferkettengesetzes? Seid ihr damit zufrieden? Ihr habt ja ganz konkrete Forderungen auch gestellt. Seid ihr der Überzeugung, dass das eine Zusammenarbeit ist, die schon sehr fruchtbar ist, oder habt ihr da ganz konkrete Vorstellungen, wie sich das noch verbessern lassen würde?
Ja, also beim Lieferkettengesetz geht es ja auch um ganz stark um Unternehmensverantwortung. Unternehmensverantwortung auch für die Menschenrechte und Kinderrechte, dass die in der Lieferkette eingehalten werden. Da haben wir natürlich auch wir kommen aus der Zivilgesellschaft, von den Kindern und Jugendlichen und auch speziell bei diesem Thema von der Kinderarbeit. Und es gibt ja immer noch sehr viel Kinderarbeit in der Kakaoproduktion, aber auch im Bereich Mica. Das ist dieses Mineral, was auch viel in der Autoindustrie und anderen Bereichen verwendet wird, was dann geschürft wird von Kindern viel, in Baumwollplantagen zum Teil. Also da muss man natürlich sagen, und die Industrie hat dann natürlich auch immer ihre Vorstellung. Da gibt es auch Unternehmen, die da sehr durchaus fortschrittlich sind. Aber insgesamt ist natürlich die Tendenz immer bei Unternehmen, dass das auch nicht zu teuer wird und so weiter. Und sie haben natürlich auch teilweise das Problem, wirklich das zu überblicken, mit wem sie da zusammenarbeiten. Und da muss man dann schon auch immer kritisch sein und gucken, wie wird das nachher umgesetzt. Hat das wirklich dann eine Konsequenz, eine positive, sprich weniger Kinderarbeit oder gar keine Kinderarbeit mehr? Und das funktioniert natürlich nicht immer. Und da versuchen wir dann auch in den Formulierungen das abzusichern, ne, dass das eben funktioniert.
Also das Thema Überprüfung finde ich sehr spannend, weil wir jetzt im November 2023 die 4. Überprüfung von Deutschland im Rahmen des Allgemeinen Periodischen Überprüfungsverfahren UPR beim Menschenrechtsrat in Genf haben werden. Auch das Deutsche Institut für Menschenrechte und das Forum Menschenrechte, wo wir sowohl als KAS als auch ihr als Terdesom Mitglied seid, haben da Empfehlungen geschrieben. Welche Rolle spielen die Kinderrechte bei diesem Überprüfungsverfahren?
Ja, bei dem Überprüfungsverfahren geht es ja auch darum, wie Kinderrechte in Deutschland speziell umgesetzt werden. Da ist beispielsweise auch das Thema Kinderrecht ins Grundgesetz mit dabei, weil die Kinderrechte bisher im Grundgesetz nur indirekt drin sind, also über die Eltern praktisch. Und wir der Meinung sind, wie eigentlich alle Kinderrechtsorganisationen, dass das im Grundgesetz direkt drin sein muss. Die Rechte von Kindern müssen im Grundgesetz genannt werden und stark verankert werden. Und das ist ein Thema, was wir da auch versuchen zu pushen. Und dann geht es auch um solche Themen wie zum Beispiel Waffenexporte. Also ich arbeite ja speziell zum Thema Kinder in bewaffneten Konflikten. Waffenexporte ist halt ein Thema, wo Deutschland immer noch eins der führenden exportierenden Länder ist, was auch in Kriegsgebiete zum Teil liefert. Ich rede jetzt nicht von der Ukraine, sondern zum Beispiel auch dem Mittleren Osten, mit Saudi-Arabien und Vereinigte Arabische Emirate, Ägypten sind Hauptempfängerländer, und diese Waffen da auch eingesetzt werden im Jemenkrieg, zum Teil für Bombardierungen, wo auch viele Kinder dann umkommen. Also da sind wir sehr kritisch und wünschen uns, dass eben in solche Länder nicht exportiert wird. Und da haben wir auch eine Studie zu verfasst, Kleinwaffen in kleinen Händen, die dann da auch mit bei den UN eingespeist wurde, zusammen mit kürzeren Papers, wo wir das dann nochmal auf den Punkt bringen. Und wo wir uns hoffen, dass dann andere Staaten, das ist ja Idee von dem Verfahren, andere Staaten auch Empfehlungen an Deutschland aussprechen, die uns dann auch helfen, bei diesen Themen vorwärts zu kommen.
Das ist das eine, wo ihr auch auf UN-Ebene engagiert seid beim Menschenrechtsrat. Ihr seid jetzt im September noch bei einer zweiten UN-Geschichte engagiert, und zwar beim General Comment Nummer 26 on Children's Rights and the Environment with a Focus on Climate Change. Da kannst du uns bestimmt verraten, was genau das ist und was ihr da für eine Rolle spielt.
Ja, gerne. Also der General Comment ist ja eine Präzisierung der Kinderrechtskonventionsrechte. Die Kinderrechte sind im Bereich Umwelt in der Kinderrechtskonvention drin, aber nicht so explizit klar formuliert, wie wir uns das auch wünschen würden, weil das 89 noch nicht so klar Thema war. Und dieser General Comment hat jetzt glücklicherweise es geschafft, nochmal ganz klar zu sagen, Kinder haben ein Recht auf eine gesunde, saubere und nachhaltige Umwelt. Und entsprechend müssen Staaten, die dafür verantwortlich sind, wenn diese Rechte nicht eingehalten werden, was ja praktisch für alle Staaten der Welt gilt, da auch entsprechende Schutzmaßnahmen ergreifen. Das heißt zum Beispiel auch die Landwirtschaft umstellen von der industriellen auf eine Landwirtschaft, wo eben in erster Linie ökologisch produziert wird, keine Pestizide eingesetzt werden, die ja sehr stark auch die Kinder dann nachher schädigen. Aber natürlich auch Umstieg auf regenerative Energien und Schutz des Klimas. Und das, was für uns auch nochmal besonders war, wir waren da sehr involviert, weil wir auch diesen Partizipationsprozess, den die Vereinten Nationen da erfreulicherweise mit Kindern und Jugendlichen in diesem ganzen Prozess, das ging jetzt über Jahre, hat man dazu gearbeitet. Der Kinderrechteausschuss hat Kinder angehört. Wir haben als Terre des Hommes in über 120 Ländern 16.000 Kinder online befragt zu diesen Themen. Es gab ein Beratungsgremium von 13 Jugendlichen, die dann direkt mit dem Ausschuss zusammengearbeitet haben, und Kollegen haben auch direkt dem Ausschuss zugearbeitet zu diesem General Comment. Und insofern sind wir auch mit dem Ergebnis sehr zufrieden, weil es auch wirklich ein partizipativer Prozess war, wo Kinder und Jugendliche selber auch sagen konnten, was ihnen bei diesem Thema wichtig ist. Und jetzt geht es dann natürlich wieder um die Umsetzung. Das ist jetzt erstmal ein Comment, ein Papier, und dann muss das auch wieder umgesetzt werden und gepusht werden von uns.
Kannst du uns ein paar Beispiele nennen, was für die Kinder tatsächlich relevante Themen sind?
Ja, im Bereich Umwelt, also dass wirklich dieses Thema eben Schutz des Klimas natürlich, saubere Luft, sauberes Wasser ist ein ganz wichtiges Thema, also überhaupt Zugang zu Wasser, sauberes Wasser, Zugang zu guten Lebensmitteln und eben nicht dieser massive Pestizideinsatz, der in der Landwirtschaft eben vor allen Dingen stattfindet, auch in Deutschland, muss man ja sagen. Dann auch natürlich auch Themen wie Kohleabbau, auch wo es wieder um Kinderarbeit geht, wo die Umwelt geschädigt wird, aber auch Kinder arbeiten müssen. Also da gibt es auch ganz viele Kinder. Wir arbeiten in unserem Projekt mit vielen Kindern und eher dann Jugendlichen, jungen Menschen zusammen, die sich auch einsetzen für den Schutz der Umwelt, die eben auch im Fall von indigenen Kindern in Kolumbien beispielsweise dann ihre Territorien verteidigen, das Eindringen von allen möglichen bewaffneten Gruppen, aber auch Unternehmen, die dann da eben dann teilweise die Umwelt zerstören bei der Produktion. Das sind Themen, wo diese Menschenrechtsverteidiger, die Jungen, ja, teilweise ihr Leben auch aufs Spiel setzen und wo wir eben auch versuchen zu unterstützen.
Ihr habt viele Themen jetzt bearbeitet oder bearbeitet ihr aktuell, die eine globale Dimension haben, zum Beispiel die Pandemie. Dazu habt ihr auch eine Studie veröffentlicht. Kannst du da zusammenfassen, welche Themen relevant sind? Ich hatte mir notiert, psychische Gesundheit, häusliche Gewalt, Bildung. In welche Richtung geht die Studie? Welche Ergebnisse habt ihr da?
Ja, ich denke, das sind schon die drei wichtigsten Sachen, die du genannt hast. Also Corona-Krise hat natürlich bedeutet, dass die Gewalt, die häusliche Gewalt in vielen Fällen angestiegen ist. Die Kinder konnten nicht mehr zur Schule gehen oder in den Kindergarten. Das heißt, die Bildung hat gelitten, aber auch überhaupt die sozialen Kontakte. Kinder sind dann wirklich auch teilweise vereinsamt oder hatten zu wenig Möglichkeit, sich zu entwickeln und haben dadurch auch wirklich psychische Schäden erlitten. Und dieses Gewaltthema betraf teilweise auch den Staat. Also auch der Staat, Staaten haben teilweise Gewalt gegen Kinder ausgeübt, die dann vielleicht sich nicht an alle Regeln gehalten haben. Das war auch in unseren Projektgebieten ein großes Thema. Man muss aber auch sagen, es gab auch zum Beispiel einen positiven Aspekt, den wir beobachtet haben. Kinder und Jugendliche und vor allem junge Menschen waren eben ganz wichtig in den Gemeinden bei diesem Thema, weil sie die technischen Fähigkeiten hatten, die die Älteren oft nicht hatten, um zum Beispiel über Handy, es lief ja dann viel über Online, Dinge zu organisieren, wie die Verteilung von Lebensmitteln oder auch die Informationsverbreitung über die Pandemie und so weiter. Also wir haben gerade auch in der Corona-Pandemie, wir haben dann unsere Programme umgestellt teilweise und voll dann auf diese Notwendigkeiten der Pandemie fokussiert. Und da waren junge Menschen an der vordersten Reihe, ne? weil die eben mit diesen technischen Möglichkeiten, die wachsen damit auf. Und auch in Ländern wie Indien, Kolumbien, Brasilien, Irak, Simbabwe und so weiter, Kinder wachsen mit Handys auf, ne? Also junge Menschen. Das war da wirklich was, was da sehr gut funktioniert hat und was für diese Jugendlichen dann auch sehr gut war, weil sie gemerkt haben, sie haben eine ganz wichtige Rolle in ihrer Gemeinde, sind auch nochmal ganz anders anerkannt worden in den Gemeinden dann.
Ein Thema, was uns tagtäglich in Nachrichten befasst, ist der Ukraine-Krieg. Und ich habe gelesen, dass ihr sehr, sehr viele Projekte im Bereich der Nothilfe schon mit Blick auf die Ukraine etabliert habt. Kannst du uns da beispielhaft Projekte nennen?
Ja, auf jeden Fall. Also wir sind da sehr engagiert im Bereich humanitäre Hilfe, Nothilfe. Das betrifft dann eben Nahrungslieferungen, Babynahrung, Medikamente und Gesundheitsartikel in erster Linie. Und natürlich Schutz der Menschen auf der Flucht in der Ukraine, aber auch in den Nachbarländern. Und auch hier in Deutschland zum Teil in unseren Flüchtlingsprojekten hier. Und da geht es natürlich auch darum, stark die psychische Gesundheit, die Traumatisierung, die Kinder im Krieg erleiden, die die Bombardierung mitbekommen haben oder mitbekommen haben, dass Angehörige sterben müssen oder allein diese ständige Angst, was vielleicht dem Vater oder dem Bruder passiert, dass das auch psychisch aufgefangen wird und die Kinder da eben Unterstützung bekommen und man auch auf der Flucht zum Beispiel sicherstellt, dass sie auch Schulbildung haben und auch einen geschützten Raum haben, wo sie sich entspannen können und einfach auch mal spielen können oder so.
Du hast ja schon angesprochen, dass ihr auch im Irak tätig seid. Flüchtlinge kommen auch aus Irak und aus der Region, auch aus Afghanistan, Syrien und so weiter. Gibt es spezifische inhaltliche Unterschiede in der Arbeit zur Ukraine, zum Krieg, zur Unterstützung der vulnerablen Gruppen und den anderen genannten Ländern? Oder ist das alles sehr, sehr nah beieinander?
Ja, es gibt verschiedene Themen, die sind eigentlich in allen bewaffneten Konflikten für Kinder relevant. Das ist eben der Schutz, wenn sie auf der Flucht sind, wenn sie vertrieben worden sind, wenn sie von ihren Eltern getrennt wurden. Dieses Thema Traumatisierung, dass sie eben einfach durch den Krieg, es sind nicht immer alle Kinder im Krieg traumatisiert, erfreulicherweise, aber vor allen Dingen, wenn Kinder von ihren Eltern getrennt werden, ist allein das, ich habe auch mit vielen Kindersoldaten gesprochen, weil das auch ein Schwerpunkt meiner Arbeit ist, das ist oft traumatischer als beispielsweise eine andere Kriegserlebnisse. Also wenn um sie rum geschossen wird, das ist praktisch Alltag, aber wenn die Eltern auf einmal weg sind oder im schlimmsten Fall sogar umgekommen sind, ist das für die Kinder ein ganz schlimmer Einschnitt. Und das ist das, was in allen diesen Kriegsgebieten ähnlich ist. Dann gibt es aber immer natürlich unterschiedliche Themen. Zum Beispiel im Irak ist es natürlich auch der Terrorismus und der IS und auch die Rekrutierungsversuche. Die Kinder werden da ja versucht, mit Gewalt und größtem Druck auch auf die Familien und natürlich auch Propaganda, sodass sie dann, naja, freiwillig will ich da nicht sagen, aber irregeleitet von eben fundamentalistischer Propaganda dann zu diesen Gruppen gehen. Das sind dann Sonderthemen. Das ist dann auch abgeschwächt auch in den Taliban, in Afghanistan ein Thema. Dieses Thema gibt es jetzt in der Ukraine glücklicherweise nicht. Also da gibt es natürlich dann die Unterschiede auch. Und gerade was ehemalige Kindersoldaten beim Islamischen Staat angeht, hatten wir auch einen Schwerpunkt, weil das ganz schwer ist. Das sind oft Kinder, die wirklich auch, also man muss sie haben natürlich auch, Kindersoldaten ist immer diese Frage, wie weit sind sie Opfer und wie weit Täter, ne? Und ich habe, wie gesagt, mit Kindersoldaten aus ganz vielen Ländern gesprochen. Sie sind in erster Linie für uns auch als Kinderrechtsorganisation Opfer, auch nach der Kinderrechtskonvention. Dennoch muss man auch sehen, wenn sie zu Taten gezwungen wurden, muss man das auch in der Traumabearbeitung mit besprechen. Und dann muss es auch unter Umständen eine Entschädigung oder Wiedergutmachung geben. Aber wenn das eben junge Kinder waren, 10, 11, 12 Jahre, die auf der Flucht teilweise einfach auf einen LKW geladen werden und mitgenommen werden von den bewaffneten Gruppen, dann kann man die dann nicht vor Gericht stellen zum Beispiel. Das muss dann immer entsprechend angepasst werden.
Die Sicherung und der Schutz der Rechte von Kindern in Krisen- und Notsituationen wurde als Priorität in der Strategie des Europarates für die Rechte des Kindes für den Zeitraum 2022 bis 2027 festgelegt. Jetzt haben wir die aktuellen Haushaltsberatungen und die humanitäre Hilfe Deutschlands wird wohl eher reduziert. Was bedeutet dieser Gap zwischen den Anforderungen, die wir im Moment haben und Bedürfnissen in dieser Krisensituation und die sinkenden Haushaltsmitteln? Was bedeutet das auch für eure Arbeit eventuell?
Ja, also das ist schon eine sehr dramatische Situation, weil wir ja sehen, dass die Bedarfe ansteigen. Also man hat eben so viele Flüchtlinge und Vertriebene wie nie zuvor. Man hat sehr, sehr viele bewaffnete Konflikte. Manchmal gehen auch welche zu Ende, erfreulicherweise, wie zum Beispiel in Philippinen oder eine Zeit lang war Myanmar auch etwas beruhigter. Das ist dann vor 2 Jahren mit dem Putsch wieder in die andere Richtung gegangen. Aber insgesamt kann man schon sagen, der Bedarf an Nothilfe und humanitärer Hilfe steigt, auch durch natürlich Themen wie Umweltthemen, auch Klimawandel und so weiter. Und dann ist es einfach nicht nachvollziehbar, warum diese Mittel gestrichen werden. Und ja, an anderer Stelle, also da muss ich auch sagen, wir sind auch, natürlich sehen wir auch, dass man auch gewisse Bedarfe dann bei der Bundeswehr und so weiter hat. Aber das muss schon adäquat sein. Und es kann nicht sein, dass jetzt, wir haben damals dieses 100 Milliarden Euro Sondervermögen kritisiert, weil wir vorhergesehen haben, dass dann in den Bereichen, die für Kinder wichtig sind, wie Bildung, humanitäre Hilfe und so weiter, gespart werden wird. Und das ist schon eine sehr dramatische Entwicklung, auch für unsere Arbeit. Also wir befürchten natürlich auch, wir sind glücklicherweise zu 80% von privaten Spenden und auch Kooperationen mit Unternehmen oder Belegschaften finanziert. Aber Teil unserer Gelder, auch gerade in der Nothilfe, kommt eben auch vom Auswärtigen Amt zum Beispiel oder vom BMZ. Und da ist es eben auch wichtig, dass die Zivilgesellschaft weiter diese Unterstützung bekommt, weil diese Kinder sie sonst von niemand bekommen. Also der Bedarf zum Beispiel gerade für Kindersoldaten oder Kinder in Waffenkonflikten ist schon immer nicht gedeckt worden. Also das gab nie ein Jahr, wo man sagen hätte können, da haben wir genügend Mittel gehabt. Und klar können wir das auch versuchen, durch private Spenden auszugleichen, aber das ist schwierig, ne? Also
du hast im Vorgespräch verraten, dass deine nächste Reise dich nach Brasilien und Kolumbien führen wird. In Kolumbien bist du dann bei einem vom Auswärtigen Amt finanzierten Projekt. In Kolumbien gab es 2016 bereits ein Friedensabkommen und es gibt auch mit der FARC und es gibt aktuell Verhandlungen mit der ELN. Was machst du da und was macht ihr als Terdesom dort?
Ja, also Kolumbien ist ein Land, wo wir schon seit über 40 Jahren arbeiten, wo wir auch Partner haben, mit denen wir schon ganz lange zusammenarbeiten. Und da geht es jetzt darum, das ist eben auch ja ein Positivbeispiel in dem Sinne, der bewaffnete Konflikt ist da überhaupt nicht zu Ende, leider. Aber er ist auf einem Weg, dass man verhandelt und eben auch diesen Friedensschluss mit der FARC-Guerilla vor einigen Jahren hatte und jetzt mit der ELN-Guerilla hoffentlich auch einen Friedensschluss erreichen wird. Und das, wenn man das mit allen bewaffneten Gruppen schafft, dann wird der Konflikt auch und natürlich auch die Themen, die damit zusammenhängen, wie Landverteilung und so weiter angeht, die sozialen Probleme, dann wird man auch langfristig zu einem Frieden kommen. Und unser Anliegen ist auch, dass die Kinder und Jugendlichen, die auch in unseren Projekten eben teilweise auch junge Mediatoren sind oder Erzieher sind, dass die da auch mitwirken können an diesen Verhandlungen. Und wir haben es 2016 geschafft, dass diese auch teilweise ehemalige Kindersoldaten von den Guerilla-Gruppen, aber auch von den paramilitärischen Gruppen mit in Havanna verhandelt haben. Und dann zum Ziel natürlich hatten, die Kinderrechte in den Friedensvertrag reinzukriegen. Und das ist wirklich auch gelungen. Also im Friedensvertrag waren dann Vorkehrungen getroffen, wie zum Beispiel Kindersoldaten reintegriert werden sollen. Und das ist auch zum Teil umgesetzt worden, nicht alles, aber das war schon auch ein Meilenstein, dass Kinder hier das erste Mal bei Friedensverhandlungen richtig mitverhandelt haben, Kinder und Jugendliche, die betroffen waren und entsprechend ihre Themen da reinsetzen konnten. Und das versuchen wir jetzt bei der ELN-Guerilla auch wieder. Die haben auch sehr viele Kindersoldaten in ihren Reihen, rekrutieren auch weiter. Das ging mal so kurz zurück nach dem Friedensschluss mit der FARC, aber dann haben die anderen Gruppen umso mehr wieder rekrutiert. Und dass wir auch versuchen, auch dieses Thema Kultur des Friedens auch in Kolumbien zu verankern, wie in anderen Ländern. Dass eben, ja, also Konflikt ist ja erstmal kein Problem, ne? Wenn man Konflikt hat, aber das kennt man aus dem persönlichen Bereich. Aber wenn es dann eben gewalttätig wird, verbale Gewalt oder eben Waffengewalt im politischen Bereich, dann das ist ein Problem, sondern dass man auch Probleme ja auch über Verhandeln und Austausch von Argumenten und Kompromisse natürlich auch lösen kann. Und in Ländern, muss man sagen, Lateinamerika ist halt schon stark geprägt von einer Kultur der Gewalt, auch noch bedingt durch Kolonialisierung und so weiter, dass man da eben eine Kultur des Friedens verankert, die wir ja zum Teil in Europa jetzt auch haben. Ne? Wenn man die Geschichte Europas anguckt mit den Weltkriegen, hat man ja auch damals bewusst gesagt, man will eben nicht mehr sich gewalttätig einigen, in Anführungsstrichen, sondern er möchte das friedlich machen und das kann vielleicht auch eine Kultur sein, die dann auch in diesen Ländern verstärkt dann zur Anwendung kommt und wo wir natürlich auch viele haben, die dann das sehr schon leben dort. Es ist jetzt ja alles im Fluss. Ne? Es gibt da Menschen, die sind da schon seit 10, 20 Jahren auch engagiert, Kolumbianer, die sich dafür einsetzen und dann auch Kindern und Jugendlichen, die trainieren in Friedensbildung und so weiter.
Ein Land, wo ihr auch tätig seid, was vor 2 Jahren einen Militärputsch erlitten hat, Myanmar, ist weit von der Friedenskultur entfernt. Die Nachrichten sind verheerend. Was könnt ihr dort überhaupt noch machen seit dem Militärputsch?
Ja, das ist leider ein dramatischer Rückfall gewesen vor 2 Jahren, weil es ja, ich bin schon ganz oft in Myanmar gewesen, das erste Mal 2002, und ich habe eben die Entwicklung miterlebt, dass es dann ja diesen Punkt gab, 2010 mit den Wahlen und dann 2011 mit der Regierung der Gewählten, wo man wirklich die Hoffnung hatte, das ist auf einem sehr guten Weg und es auch mehrere Jahre auf einem sehr guten Weg war. Und dann das Militär wieder geputscht hat. Man muss sagen, der bewaffnete Konflikt dort hat aber nie aufgehört. Das ist ein Vielvölkerstaat Myanmar und man muss halt dann auch immer, die Kulturen, die müssen sich verständigen und da gab es eben auch Probleme weiterhin. Und seit dieser Putsch war vor 2 Jahren, wir haben vorher sehr stark aufgebaut mit in dem Land und jetzt sind wir wieder sehr stark damit beschäftigt, eben Flüchtlinge, die aus Myanmar in die Nachbarländer fliehen, Thailand, Indien und so weiter, zu unterstützen mit Flüchtlingslagern. Die sind oft direkt an der Grenze, zum Beispiel da Mesot, an der Grenze zwischen Thailand und Myanmar ist so ein Hotspot, wo wir dann eben auch Gesundheitsversorgung und so weiter wieder machen, also starke Nothilfe auch, Kindergärten fördern, Schulen. Und das ist natürlich schon ein massiver Rückschritt. Und bei Myanmar möchte ich auch noch eine Sache dazu sagen, was jetzt auch wieder die Waffen angeht. Also diese Konflikte sind ja nur möglich, weil auch Waffen auch an das Militär da geliefert wird. Und da kommen eben die Waffen auch sehr stark aus China, Russland, Indien, Thailand, Singapur. Das sind so die 5, da gab es jetzt gerade einen UN-Bericht dazu, die sich anguckt haben, wo kommen die Waffen her, die das Militär da einsetzt. Das ja für schlimmste Menschenrechtsverletzungen und Bombardierung da verantwortlich ist. Und da muss man auch wirklich diese Waffen im Embargos gibt es ja für Myanmar, das muss man konsequent durchsetzen. Also ich bin auch der Meinung, dass solchen Ländern, eben Singapur kriegt auch Waffen, viel aus Deutschland, Indien auch, dass Deutschland da auch keine Waffen hinliefern sollte, weil man nicht weiß, ob die da nicht rüber geliefert werden, da gibt es auch Fälle. Auf dem Schwarzmarkt sind da sowieso überall Waffen aller Fabrikate, ne? Auch viele europäische Fabrikate, und dass man eben auch klar ein Signal setzt, ihr seid vielleicht eine Art Partnerstaat im Fall von Singapur, aber ihr könnt nicht Waffen an ein Regime liefern, was die Menschenrechte massiv verletzt. Das ist bei Myanmar wichtig, weil sonst wird dieser Krieg wahrscheinlich noch sehr lange weitergehen, wenn da immer ein Nachschub von Waffen aus den Nachbarländern kommt.
Du hast ein wichtiges Stichwort genannt für meine nächste Frage, eine tolle Brücke, und zwar Embargo. Was uns sehr beschäftigt, ist ja, wie wir mit neuen Mitteln, Menschenrechtsinstrumenten gegen Straflosigkeit beispielsweise vorgehen können. Und da gibt es immer mehr autonome Sanktionsregime. Zuletzt hat die EU ein globales Menschenrechtssanktionsregime verabschiedet und auch schon umgesetzt. Was könntest du dir für den Bereich der Kinderrechte vorstellen? Was könnte da beispielsweise auf die Sanktionsliste oder welche Verantwortlichen für Kinderrechtsverletzungen könnte die EU beispielsweise in den Fokus nehmen?
Bei Kinderrechten in bewaffneten Konflikten gibt es die 6 schweren Kinderrechtsverletzungen in bewaffneten Konflikten. Die sind vom UN-Sicherheitsrat definiert. Das sind Tötung von Kindern, Rekrutierung, Verwehrung humanitärer Hilfe, Schutz von oder Angriffe auf Schulen und Krankenhäuser und Entführung. Also Menschen, die dafür verantwortlich sind, für diese 6 schweren Kinderrechtsverletzungen, also zum Beispiel dann auch in Saudi-Arabien beispielsweise, die sehr stark diese Bombardierung im Jemen verantworten, die sollten auf solche Sanktionslisten oder auch Leute, die Kindersoldaten rekrutieren direkt, ne? Also Kommandeure im Kongo oder in Myanmar auch und so weiter. Damit eben auch klar ist, wenn man solche Straftaten begeht, das sind weltweit anerkannte Straftaten, der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag hat da schon Leute für verurteilt, bis hin zu einem Staatspräsidenten, Charles Taylor aus Liberia, dann wird man sanktioniert und landet dann auch im Gefängnis oder ist eben mit den Sanktionen, die die EU machen kann, Einreiseverbote und so weiter, Konten einfrieren und eben natürlich auf die Interpol-Listen setzen, hat man da Konsequenzen zu ertragen. Und ich glaube, da gibt es schon erhebliche Fortschritte, wenn ich das vergleiche von vor 10, 20 Jahren. Das geht schon alles in die richtige Richtung, aber muss halt auch noch konsequenter werden, ne? Und auch keine Rücksicht auf politische Befindlichkeiten dann, weil man jetzt vielleicht ein sehr enges politisches Verhältnis mit Saudi-Arabien zum Beispiel hat. Also das muss dann schon auch, da müssen dann auch die Kinderrechte an erster Stelle stehen.
Wir haben jetzt schon sehr, sehr viele Themen besprochen, die auch sehr harte Themen sind. Trotzdem habe ich gesehen, habt ihr Botschafter seitens Terdesom, die eigentlich ein ganz anderes Image haben. Zum Beispiel mein Namensvetter Oliver Welke, der die Heute-Show moderiert. Was bedeutet diese Art von Botschafter für euch und eure Arbeit und Außenwahrnehmung?
Ja, das ist schon ganz wichtig für uns, weil also eine Unterstützung von Menschen aus dem Kulturbereich wie Oliver Welke oder auch die Sängerin Lotte jetzt und andere, Margot Käßmann war ganz lange Botschafterin von Terdesom bis vor kurzem noch, und das sind schon Leute, die einfach auch nochmal einen Zugang haben zu, ja, Oliver Welke moderiert eben viele Sendungen im Fernsehen, zu Leuten, die dann auch mit unseren Themen sonst nicht so viel zu tun haben. Und wir haben ja in unseren Projekten, haben wir auch einen Schwerpunkt oft auf Förderung von Kultur, von Musik, von auch Comedy, was Oliver Welke ja viel macht, auch Tanzen, ne? Ich bin jetzt in Brasilien, bin ich dann bei einem Karnevalsumzug für Kinderrechte auch. Also da gibt es natürlich auch einen starken Bezug zu Menschen aus dem Kulturbereich, und wir freuen uns sehr, wenn Oliver und andere das unterstützen, weil wir auch merken, wie wichtig das ist, dass wir diese Leute auch erreichen, die Oliver Welke zuhören, und wir dadurch auch natürlich Spenden bekommen. Oliver hat auch schon viel über Spenden, Marathon und so weiter, Spenden für uns gesammelt, ne? Ganz klar, und das ist so wichtig für unsere Arbeit, aber auch Bekanntheit und unsere Themen gepusht. Und da sind wir sehr dankbar allen unseren Botschaftern, ja, und allen Menschen, die uns spenden und unsere Arbeit unterstützen.
Lieber Ralf, ich bin dir dankbar, dass du mir in dem spannenden Gespräch so viel über eure wichtige Arbeit für den Schutz der Kinderrechte in Deutschland und weltweit erzählt hast, und freue mich, dass du hier im Podcast Menschenrechte nachgefragt warst.
Vielen Dank, lieber Oliver, auch nochmal für die Einladung. Hat mich sehr gefreut, hier zu sein, und ich fand es auch ein sehr schönes Gespräch und hoffe auch, dass die Themen gut rübergekommen sind. Vielen Dank nochmal.
Alles Gute und viel Erfolg.
Dankeschön.
Die politische Meinung. Neutral geht gar nicht. Ein Audiopodcast der Konrad-Adenauer-Stiftung.